Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Zu Gast ist heute Volker Schlöndorff. Und wir springen von Afrika direkt nach Wiesbaden-Biebrich. Biebrich mit seinem Schloss war vor mehr als 200 Jahren die Residenz der Fürsten und Herzöge von Nassau. Ein bedeutender Ort also und auf den Landkarten der Zeit größer eingezeichnet als das Dorf Wiesbaden mit seinen etwa 5000 Einwohnern. Zwar wurde Biebrich 1926 von der im 19. Jahrhundert rasant gewachsenen Stadt eingemeindet und damit die Dückerhoff-Zementwerke, die Kalle-Chemiewerke und die Sektkellerei Henke, aber noch heute legen die Biebricher ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag und betonen gern ihre Eigenständigkeit. Nicht überraschend also, dass sich Volker Schlöndorff als Wiesbaden-Biebricher bezeichnet. Dort wurde er 1939 geboren und dort verbrachte er die ersten Jahre seiner Kindheit. Der Schlosspark, das Rheinufer und das Strandbad umfassten seine Welt und natürlich sein Elternhaus, in dem der Vater als HNO-Arzt seine Praxis hatte. Patienten mit Atemwegserkrankungen gab es reichlich, die Ausdünstungen der Industrie sorgten dafür. Der Kleine war kaum 5 Jahre alt, als eine Bombe das Haus traf und unbewohnbar machte. An den Umzug nach Schlangenbad erinnert sich Volker Schlöndorff bis heute.
Wir sind dann dort im Krieg ausgebombt worden und dadurch hat es uns dann in eine Holzhütte im Wald, meine Beziehung zu den Bäumen kommt da auch her, in Schlangenbad verschlagen. Und dann haben wir uns dann nach dem Krieg, meine beiden Brüder und auch der Vater, so die Mutter war im Krieg umgekommen, haben wir uns dann so wohl gefühlt da in diesem Tal im Wald, dass wir eben nicht zurückgezogen sind nach Biebrich. Aber mein Vater hatte ja weiter seine Praxis und das Haus gab es auch nach wie vor. Und ich hatte noch, sodass wir da immer wieder nach Biebrich kamen, und ich hatte dann noch einen zusätzlichen Grund, nach Biebrich zu kommen, denn ein Klassenkamerad meines älteren Bruders, die sind ja alle Ärzte geworden, und dieser Klassenkamerad, arbeitete als Vorführer bei der FSK im Schloss, also die Freiwillige Filmselbstkontrolle im Schloss in Wiesbaden-Biebrich und außerdem bei den Dokumentarfilmproduzenten Brüder Oertel, die da angesiedelt waren. Und das war mein erster Kontakt mit Film. Da war ich aber 14, 15, da hat mich das fasziniert. Was macht ein Kameramann? Wie ist das mit den Dokumentarfilmern? Und das passierte eben immer da im Schloss in Biebrich. Das heißt, vom Schlosspark aus gab es da so eiserne Leiterplattformen, wo man also in die Vorführkabine kommen konnte. Und da habe ich dann also zwischen den Projektoren sozusagen meine, ja, nicht die ersten Filme gesehen, die habe ich in Wiesbaden im Kino gesehen, aber zum ersten Mal sozusagen Film in der professionellen Umgebung gesehen, weil da wurde dann auch geschnitten, wurde ja, mussten ja in den Filmen manchmal Sequenzen rausgenommen werden. Und ich habe aber einmal gemerkt, das ist nicht nur etwas, was auf der Leinwand flimmert, sondern das ist was zum Anfassen, diese Filmrollen und der Schnittprozess und ja, da ist im Grunde bei mir diese etwas aberwitzige Vorstellung entstanden, ich könnte ja zum Film gehen.
War das die Zeit, in der Sie dann einen Fotoapparat bekommen haben?
Na, Fotoapparat hat mir niemand geschenkt, das habe ich mir schon selbst verdient. Da war ich aber mit 12, 13 war ich da schon interessiert. Das erste war eine Agfa-Box und dann habe ich mir auf dem Golfplatz als Caddy da im Wiesbadener Golfplatz, das war ja rein amerikanisch, und da konnte man aber als Caddy sich ein bisschen Geld verdienen. Da habe ich dann den ersten richtigen professionellen Fotoapparat gekauft und dann kam dann später noch professioneller dazu. Also ich war, Foto und Kamera war für mich dasselbe wie Film, also das war wie eine Vorstufe. Ich habe auch gedacht damals noch, dass der Kameramann den Film macht, wusste gar nicht, dass es da noch einen gibt, den man Regisseur nennt.
Ja, ja. Ja, deswegen wollten Sie auch Kameraassistent werden.
Ja, ja.
Sie sind also
da die Treppe hoch, diese Leiter hoch und haben sich Filme angeguckt.
Ja, also nachdem der Wunsch zum Film sich so verfestigt hatte, wollte ich natürlich mit dem sogenannten Einjährigen, also mit der mittleren Reife, abgehen und habe mich beworben unter den Eichen, also bei der Taunusfilm damals, um dort im Kopierwerk als Vorstufe zur Kamera zu arbeiten. Und da hat aber der dortige Leiter das meinem Vater ausgeredet und das sei doch überhaupt kein richtiger Beruf, Film. Also so war die Einschätzung von Film in Deutschland damals gesellschaftlich.
Wie hat denn Ihr Vater darauf reagiert?
Der war sehr erleichtert. Ja, mein Vater war nur zu froh, weiß gar nicht, ob der den Mann nicht vorher geimpft hatte, dass er mir das ausreden sollte. Aber ich wusste ja sowieso, dass in Deutschland die Chancen, also der Film gar kein Ansehen hatte. Es gab auch noch nirgends eine Filmschule. Und dann hatte ich über das Gymnasium die Möglichkeit, für 3 Monate nach Frankreich zu gehen, um Französisch zu lernen, da in ein Internat. Und das war, diese Chance habe ich ergriffen, war, glaube ich, der Einzige, der sich da freiwillig gemeldet hat. Jedenfalls bin ich dann als einziger Deutscher auf einem Internat in der Bretagne gelandet, bei den Jesuiten. Und das war nun das große Glück, man kann auch Vorsehung sagen. Das waren alles Filmfreunde und da gab es einen richtigen Filmclub, wo man zum ersten Mal also auch Stummfilme sehen konnte und Film auf eine andere Art und Weise ernst genommen wurde als in Deutschland. Ja, und dann bin ich Kunststück halt nach den 3 Monaten nicht nach Wiesbaden zurückgekommen, sondern bin dort geblieben. Da war mein Vater dann sehr großzügig, er hat dem dann zugestimmt, dass ich dort bleibe, dort Abitur mache. Ich hatte sehr schnell Französisch gelernt, das Sprachen fallen mir leicht. Und bin dann also praktisch statt der 3 Monate 10 Jahre in Frankreich geblieben.
Sie haben einmal gesagt, es war die Schule meines Lebens, die Charaktere und Persönlichkeiten herausbildet, als Sie über Frankreich gesprochen haben. Stellen Sie sich vor, haben Sie gesagt, ich wäre in meiner Geburtsstadt Wiesbaden groß geworden. Schrecklich, ich wäre ein ganz anderer.
Ja, im Rückblick ist einem erst klar, wie wichtig diese erste Reise nach Frankreich war. Denn ich hatte ja nun auch das Beispiel meiner Klassenkameraden aus Wiesbaden, die schön brav zu Hause geblieben sind, die allermeisten jedenfalls, ja, und zum Teil dort heute noch leben und eben normale, sehr ehrenhafte Laufbahnen eingeschlagen haben und Regierungsdirektor wurden und Ärzte und Anwälte und so weiter. Das ist mir sozusagen erspart geblieben, weil nachdem ich einmal da rausgerissen war, musste ich mich ja nun behaupten im Ausland, musste auch sozusagen mich als Deutscher dort behaupten. Das heißt, ob ich es wollte oder nicht, musste ich mich damit auseinandersetzen, was Deutschland im Ausland bedeutet. Das war ja praktisch 10 Jahre nach Kriegsende, also 10 Jahre nachdem Frankreich von den Deutschen besetzt worden war, oder 4 Jahre lang. Und ja, das verändert einen natürlich vollkommen und deshalb zieht es einen auch nicht unbedingt zurück an dahin, wo man herkommt. Also ich habe immer noch eine starke Bindung an Wiesbaden oder an den Taunus, weil da, sagen wir mal, die Gräber der Eltern und der Brüder sind, weil man da noch eben Kindheitserinnerungen hat. Aber das wäre für mich kein Ort mehr gewesen, um meinen Beruf auszuüben.
Immerhin haben Sie 1960 oder 61 Ihren ersten Film in Wiesbaden gedreht. Das war ein 10-minütiger Kurzfilm. Wen kümmert's? Ja. Der aber von der FSK nicht freigegeben wurde. Das war für Sie damals eine Auszeichnung.
Ja, nein, das ist ganz klar, dass ich also gleich nach dem Abitur und in den ersten Sommerferien hatte ich da mir ein bisschen was zusammengespart und habe einen 10-minütigen Kurzfilm gedreht, in Schierstein am Hafen, also mit einem Boot und so weiter. Und da ging es eigentlich um zwei geflohene Soldaten aus Algerien, und die der französischen Armee entgangen sind, nach Deutschland geflohen sind. Das war ja dieser wahnsinnige Unabhängigkeitskampf in Algerien, der letzte Kolonialkampf, und wo ich natürlich durch meinen Aufenthalt in Paris sehr, sehr sensibilisiert war. Und das ist aber, weiß Gott, kein Meisterwerk gewesen. Jedenfalls ist er verschollen bei irgendeinem Umzug, verschwunden, gibt auch kein Negativ mehr. Das war nur mal so ein erster Versuch, während ich gleichzeitig in Frankreich dann angefangen habe, als Regieassistent zu arbeiten, 5 Jahre lang. Das war meine eigentliche Lehrzeit.
Und warum ist der nicht freigegeben worden?
Weil der Partei ergriffen hat für Deserteure der französischen Armee. Und damit wäre der Tatbestand, war also Beleidigung einer befreundeten Nation. Und das wissen Sie ja, die deutsch-französische Freundschaft ist eine heilige Kuh. Und die durfte, als ob ich dagegen wäre. Ja. Ich habe eben im Namen eines anderen Frankreichs da Partei ergriffen. Und das einzig Gute an dem Film war eben wirklich die Tatsache, dass er politisch Partei ergriffen hat und sich eines Themas angenommen hat, was sehr, sehr wichtig war. Und die ganze Entkolonialisierung Frankreichs, die habe ich ja miterlebt als Schüler. Und das waren ja Auseinandersetzungen in der Schule, die man sich gar nicht vorstellen kann, mit welcher Vehemenz die einen, die eben sagten, nein, die Kolonien gehören zu Frankreich, und die anderen, die sagten, nein, wir müssen die Völker in die Unabhängigkeit entlassen. Ja. Das hat ja beinahe zum Bürgerkrieg geführt.
Über die Bedeutung Frankreichs für Volker Schlöndorff haben wir einiges gehört. Nachzutragen ist, dass eine ganz andere Kultur für den kleinen Jungen im Nachkriegswiesbaden eine große Bedeutung hatte und ihn nachhaltig prägte. In seiner Autobiografie Licht, Schatten und Bewegung beschreibt er die Nachkriegsjahre. Sie brachten Abenteuer, Edelmetallsammeln für den Schwarzmarkt und Kontakte mit den Amerikanern, deren zivilisatorische Errungenschaften wie Baseballhandschuhe, Hershey Chocolate und Butterfingers die Kinder begeisterten und ihnen neue Welten eröffneten. In Erinnerung an diese Zeiten hören wir Paul Kuhn, in Wiesbaden geboren, und Bill Ramsey, der lange in Wiesbaden gelebt hat. Fly Me to the Moon. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Volker Schlöndorff. In seinen Erinnerungen kommt die Stadt seiner Kindheit und Jugend schlecht weg. Er schreibt, in Wiesbaden wurde alles Neue grundsätzlich abgelehnt. Die Zukunft konnte sich die Gesellschaft nur als Rückkehr zu den alten Werten vorstellen. Und noch Jahrzehnte später gab er in einem Interview ein vernichtendes Urteil über das Wiesbaden der 50er Jahre ab. Als Jugendliche haben wir uns überhaupt nicht wohlgefühlt. Es gab die alten Autoritäten, die alten Sitten. Die Ruhe der Kurgäste durfte nicht gestört werden. Es begann sich eine gutbürgerliche Rentnermentalität einzurichten, die ziemlich kunstfeindlich war. Nicht so wie weg also aus Wiesbaden. Mit 17 ergriff Volker Schlöndorff die Gelegenheit, nach Frankreich zu gehen. 10 Jahre lebte er dort. Und Wiesbaden?
Also es ist natürlich so, dass ich, während ich anfing, nun in Frankreich mich auf den Filmberuf vorzubereiten, ich regelmäßig nach Hause kam. Während der Semesterferien, was auch immer, immer an Weihnachten und sonstigen Feiertagen und Geburtstagen. Also der Faden nach Wiesbaden und nach Schlangenbad ist nie abgerissen, auch weil meine Brüder ja da auch waren und der Vater. Und insofern war das auch noch aus einem anderen Grund immer mit Wiesbaden verbunden, weil, um zum Beispiel dann meinen ersten Film zu machen, Der junge Thales, brauchte man ja Geld. Und in Wiesbaden-Biebrich eben im Schloss saß die Kommission, die die sogenannte Drehbuchförderung vergeben hat. Das heißt also, musste dann da auch hinpilgern und da bei Dr. Krüger hieß der Vorsitzende und Theo Fürstenau mein Projekt abgeben. Und das ist so schon sehr komisch gewesen, weil ich habe noch die Fotos, wo ich im Kinderwagen als Baby oder Zweijähriger genau in diesem Schlosspark spazieren gefahren werde, wo ich dann später erst in die Kabine eingestiegen bin, um mir Filme anzuschauen, die da für die Zensur vorgeführt wurden, heimlich. Und ein paar Jahre später war ich dann wieder mit meinem Drehbuch da. Also irgendwie ging da die Schnur immer dahin und dann meinen ersten Kurzfilm habe ich praktisch auf dem Rhein vor dem Schloss gedreht, auf einem Segelboot mit den Algeriern. Es gab also immer diese Beziehung dahin und ich habe ja dann auch später natürlich im Rheingau geheiratet und das ist nie, ich bin insofern schon heimatverbunden. Auch eben der Film Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach, den ich für den Hessischen Rundfunk gemacht habe, aber der auch im Kino dann lief und immer noch einer meiner besten ist, ist im Grunde eine Aufarbeitung der Kindheit im Taunus und dieser armen Kleinbauern, die ich nun versuche in Afrika zu retten, wenn das schon bei uns zu Hause ist. Bei uns zu Hause haben sie überlebt, weil sie sich rechtzeitig umgestellt haben. Dann gab es eben die Flurreform und Landreform. Die Verbindung ist immer da. Die Verbindung ist auch, dann habe ich zum Beispiel Anna Segers entdeckt, die Schriftstellerin, die ja aus Mainz war und die ja eins der stärksten Bücher da auch über die Rhein-Main-Gegend geschrieben hat, das Siebte Kreuz, über den Widerstand ganz zu Anfang der Nazis, dann den Ausflug der toten Mädchen auf dem Rhein. Also die weitere Bindung für mich ist Büchner. Und der Hessische Landbote ist also ein Text, den ich jetzt gerade in Afrika wieder ausgrabe und den Leuten vor die Nase halte hier. Also Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Das ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Und auch die Verbindung zu Frankreich ist ja dadurch entstanden, dass Frankreich begann praktisch auf der anderen Rheinseite, auf linksrheinisch. Mainz, das war schon irgendwie die Pfalz, das hatte schon immer auch eine Verbindung zu Frankreich und einen Einschlag mit der Stufe. Und die alten Winzer im Rheingau, wenn mein Vater die besuchte, die redeten oft noch von Napoleon, als ob der vorgestern über den Rhein gekommen wäre. Das war also irgendwie, jetzt sind die Amis da und dann gab es ja die Rheinarmee in den 20er Jahren und davor war Blücher und davor war Napoleon. Irgendwie, also die Kontinuität in jedem Raum, aber speziell gerade in diesem Rhein-Main-Gebiet, wo alle immer durchgezogen sind, von hier nach da, nach dort und mit den Kleinstaatereien, das betrachte ich nach wie vor schon als meinen eigentlichen Nährboden. Mehr als das, was ich in Frankreich gelernt habe und so weiter. Aber das ist sozusagen, wo man aus der eigenen Erfahrung Geschichte kennt.
Und Sie haben noch eine besondere Beziehung zu einer Wiesbadener Institution, nämlich dem kommunalen Kino, der Filmbühne Caligari.
Ja, das Caligari, was heute Caligari heißt, war damals diese Filmkunsttheater, ich weiß gar nicht mal, wie der genaue Name war, also das war eigentlich das Edelkino in Wiesbaden. Ja, also die anderen, war Apollo und Rio, das war schon etwas anrüchig, ja, aber diese Filmbühne natürlich auch durch die Adresse hinter dem Parkcafé, das war das Edelkino. Und als ich dann Jahrzehnte später entdeckt habe, dass das in Gefahr war, abgerissen zu werden oder ich weiß nicht, sonst wie umgewidmet zu werden, da habe ich den Hilferuf aus Wiesbaden gehört und und mich auch mit eingesetzt und bin sehr froh, dass es heute erstens mal ein kommunales Kino ist, aber was gleichzeitig auch normale Filme spielt. Also das ist nichts Museales, das ist sehr lebendig. Es ist ein wunderschöner Raum, der ja auch von Architekten da sehr, sehr gut restauriert worden ist, in seiner alten Pracht, bis auf die Wandleuchten, um die wir immer noch kämpfen. Und also dieser Ort, das ist was Besonderes und es wird einem erst jetzt klar, wo alles nur noch über Streaming und Filme im Handy und so weiter gehen, was für ein wichtiger Kulturort eben ein Kino auch sein kann, wie das einen ganzen Stadtteil oder eine ganze Stadt prägen kann und wie es darauf ankommt. Gibt es sowas in unserer Stadt oder gibt es das nicht? Und durch die vielen, vielen Filmvorführungen, wo ich überall zu Diskussionen mit dem Publikum in Deutschland hinfahre, weiß ich eben, es gibt kinofreundliche Städte und es gibt kinounfreundliche Städte, es gibt Kinowüsten. Und es hängt eben oft davon ab, ob es am Ort so einen Punkt gibt, wo sich das versammelt, ja. Und das ist das Caligari und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich sehr wohlfühlen würde, wenn ich da eines Tages meinen Nachlass ablade.
Und Sie haben mal einen Satz gesagt, der inzwischen schon legendär ist. Sie haben das Caligari mal ein Juwel unter den deutschen Lichtspielhäusern genannt.
Ja, das kann ich jederzeit wiederholen. Das Caligari ist einfach in der Form und in der Proportion also genau das, was eigentlich ein Film, wie ich ihn mir vorstelle, also das klassische Kino. Und da gibt es also in Berlin noch aus der Stummfilmzeit von Pölzig, dem großen Filmarchitekten, gebaut, das Babylon. Und es gibt hier und da und dort, es gibt die Lichtburg in Essen und ich weiß nicht, was mir gerade noch einfällt. Aber es sind ein Dutzend Kinos in Deutschland insgesamt. Und ich glaube, das Caligari ist das Schönste.
Unser früherer Oberbürgermeister Achim Exner hat Sie vor einer Weile besucht und hat Sie nach Wiesbaden gelockt. Wie hat er das geschafft, dass Sie uns besuchen werden?
Na, wir sind in Kontakt gekommen über einen Andreas Kimmel, der hier in Brandenburg als Politiker tätig ist, der aber tatsächlich aus der alten Wiesbadener Familie Kimmel stammt, wie auch meine Stiefmutter, die Frau Dr. Schmidt-Schlöndorf, die ja auch in Wiesbaden-Biebrich jahrzehntelang ihre Praxis hatte, bevor sie meinen Vater dann geheiratet hat. Und die Initiative ist ein bisschen, wie das oft so ist, aus Zufall. Ich habe ja nun ein großes Archiv. Ich habe über 30 Spielfilme gemacht, plus die ganzen Theater- und Operninszenierungen und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich eine Unmenge an Material, was sich da angesammelt hat. Nicht nur Filmmaterial, sondern vor allen Dingen eben auch Fotos, Entwürfe, Drehbücher, Schriften und so weiter. Und das habe ich spontan dem Frankfurter Filmmuseum anvertraut vor ungefähr 30 und ein paar Jahren, als in Wiesbaden der Ministerpräsident Börner mir den Hessischen Kulturpreis vermacht hat. Dann dachte ich, das ist so eine Einladung aus der Heimat, also soll das dahin. Das ist bisher als Leihgabe dort. Und wir haben eben überlegt, ob das nicht eigentlich, wenn es dann definitiv sein soll, ob das nicht nach Wiesbaden kommen sollte, dieses Archiv. Und hat dann also schon Überlegungen gegeben, aber mehr will ich gar nicht davon sagen, weil das sind alles noch Ideen im Raum. Also dass man also auch eine Ausstellung zum Beispiel in den Räumen über dem Caligari-Kino, wo ich ja auch seit Jahrzehnten engagiert bin für dessen Erhaltung, dass man dort so eine Art Dauerausstellung hat und weiß auch nicht, ob man das schlussendlich sich mit dem Murnau-Archiv oder mit Frankfurt und so weiter die archivarische Arbeit teilt. Es gibt ja also rund um Wiesbaden noch aus der alten Zeit, die FSK und die FBW in Biebrich im Schloss und so weiter, gibt es ja noch viele Filminstitutionen, die da angesiedelt sind. Auch das Deutsche Filminstitut, was jetzt fusioniert hat mit Frankfurt, war ja da angesiedelt. Also eigentlich gibt es so viele, viele Möglichkeiten, um tatsächlich das Archiv irgendwo hinzubringen.
Und was würde das Archiv umfassen?
Ja, naja, das ist alles eine Frage der Gespräche, die wir führen müssen. Natürlich im Prinzip alles, ja. Alles, denn ich meine, ich muss sozusagen jetzt, noch ist es ein Vorlass, irgendwann wird es aber ein Nachlass sein. Und das ist eben schon sehr umfangreich. Also der Wim Wenders hat was Ähnliches gemacht, dadurch bin ich überhaupt auf den Gedanken gekommen. Der ist ja aus Düsseldorf und hat also in Düsseldorf eine Stiftung mit der Stadt und dem Land Nordrhein-Westfalen gegründet und hat alle seine Sachen dorthin gegeben. Und nachdem ich so ein Wandervogel bin, könnte es natürlich hier in Berlin Babelsberg unterbringen. Aber das ist schon praktisch in Hessen im Augenblick das Archiv. Das geht da nur um eine Verlagerung von einem Ort an den anderen.
Alle Wiesbadener, die sich für Film interessieren und Filmschaffende, und wir sind ja eine Filmstadt, wir halten uns ja für eine Filmstadt. Wir haben diesen Verein, Sie sind auch Ehrenmitglied des Vereins Filmstadt Wiesbaden und alle werden sich sehr darüber freuen.
Ja, also wollen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Es ist, wie gesagt, es hat erste Gespräche gegeben. Ich habe auch einen Termin im April mit dem für Kultur zuständigen Dezernenten in der Stadt. Ich habe auch mit der für Kultur zuständigen Dame in der Regierung gesprochen. Fragen Sie mich nicht nach den genauen Titeln. Also es gibt bisher nur erste Gespräche. Es gibt mal so einen Plan. Das muss man auch erst mal sehen, wie groß das Interesse in Hessen daran ist, ja.
Auf jeden Fall ist es eine wunderbare Verheißung. So viel kann man jetzt schon sagen.
Es ist ein großes Wort, ja.
Nochmal ein Zitat. Sie haben einmal gesagt, ich habe meine Kindheitserlebnisse sehr auf Abstand gehalten. Was zwischen 0 und 16 Jahren passiert ist, nämlich das Entscheidende, das sind Kapitel, die ich filmisch noch nie angerührt habe. Das ist aber eine ganz klar erkannte Notwendigkeit und ich hoffe, mich damit in meinem nächsten Film auseinanderzusetzen. Kommt dann doch nochmal Wiesbaden ins Spiel?
Also erstmal, ich weiß nicht, von wann das Zitat ist. Ich habe mich mit meiner Kindheit indirekt in der Blechtrommel auseinandergesetzt. Das ist ganz klar, dass ich mich mit dem kleinen Jungen, der mir erst so fremd war, mehr und mehr identifiziert habe. Und insofern ist das also nicht irgendeine x-beliebige Literaturverfilmung, sondern das ist schon auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit gewesen. Auch, dass er seine Mutter verliert, so wie ich mit 5 meine verloren habe. Sogar die Geste, wie er da an die Tür trommelt, hinter der seine Mutter stirbt, das ist gar nicht im Roman, das ist über ein eigenes Erlebnis, als unsere Mutter den Unfall hatte im Haus und wir in einem Zimmer eingesperrt waren. Und es fehlt aber natürlich, dass diese Nachkriegszeit, dieses merkwürdige Leben in einem Deutsch-Amerika, gerade heute, wo das Verhältnis und das Bild zu Amerika so vollkommen schief ist, reizt mich das natürlich immer wieder. Denn es ist tatsächlich so gewesen, dass also viele junge Mädchen haben ja dann Amerikaner geheiratet und sind ab nach Amerika, wie sich später herausstellt, die meisten dieser Kriegsehen waren glücklicher als normale Ehen, ja, weil die hatten beide, so ein paar hat einen Widerstand zu überwinden, erstmal, dass sie das machen und das schweißt zusammen. Ja, der ganze Einfluss auch in in dieser doch schwierigen Nachkriegszeit, wo die Menschen verschreckt waren, das ist mir im Nachhinein natürlich erst klar geworden, weil einerseits haben sie alle große Verluste gehabt und meine, ist ja ganz klar, die Männer, die Jungen und die Alten, die im Krieg gefallen sind. Und gleichzeitig konnte man gar nicht richtig drüber trauern, weil ja die Schande doch da war, dass man den Krieg verursacht hatte, die Schande über den Holocaust. Also es war sehr schwierig und dann waren aber auf einmal die Amerikaner da. Und das war so eine unbelastete Welt und die, das war etwas, wo man sich gut vorstellen konnte, ach, wenn wir doch Amerikaner sein könnten, nicht um auf der Siegerseite zu sein, sondern um auf der Seite von einer viel jüngeren Kultur zu sein, die viel mehr Freiheit dem Individuum gibt, wo es nicht diesen Kadavergehorsam gibt. Das herrschte ja doch in Wiesbaden noch sehr, sehr stark. Man spürte natürlich, das war seit Kaiserzeiten eine Rentnerstadt und da waren eben anständige Leute und da waren sehr bürgerliche Leute und da waren sehr viele Beamte und beamtete Leute, die also alle im Gehorsam und im Kotau vor dem Staat lebten. Ja, da war Amerika die reine Anarchie dagegen. Und das hat, glaube ich, Wiesbaden sehr gut getan oder überhaupt der ganzen Region. Und ja, da ist schon Stoff für Filme.
Können Sie sich vorstellen, darüber nochmal zu arbeiten?
Ich habe es oft versucht, sagen wir mal so. Ich habe es noch nicht richtig zu fassen bekommen. Es ist ja so, man macht ja nicht Filme über abstrakte Themen, sondern über Erlebnisse oder über Geschichten. Deshalb habe ich immer wieder Romane verfilmt, weil die Romane bieten mir eben die Geschichten, die ich selbst mir nicht zu schreiben zutraue.
Volker Schlöndorff, vielen Dank.
Bitteschön, bitteschön.